Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Langzeit-Follower von Ausgeglaubt und liebe NeueinsteigerInnen. Wir, das ist Manuel Schmid und Stefan Jütte. Wir
Hallo
unterhalten
zusammen.
Uns. Hallo Stefan, schön dich zu sehen. Wir unterhalten uns seit Jahren in mehreren hundert Folgen schon jede Woche zu Fragen der Theologie, des Glaubens, der Gesellschaft und überhaupt, was uns umtreibt an unserer Zeit und wie wir das als denkende und glaubende Christenmenschen irgendwie verstoffwechseln können. Und ja, heute ist unser Thema christlicher Glaube als Widerstandskraft und das ist die dritte Folge einer kleinen, aber feinen Reihe, die wir vor zwei Wochen initiiert haben, in der wir uns über apokalyptische Szenarien und über den christlichen Glauben unterhalten. Genau, aber vorher kommen wir zu unseren Kategorien.
Ja, genau. Manu, hast du etwas Erfreuliches mitgebracht? Ein Halleluja eher oder hast du ein Stoßgebet?
Ja, ich hätte zu beidem einiges zu erzählen, aber ich nehme jetzt mal das Halleluja. Mein Halleluja war ein sehr schöner Abend, den ich im Kino mit unserem Sohn verbracht habe, der bald 16 Jahre alt wird. Und ich habe ihn eingeladen, mal wieder einen richtig schönen Actionfilm anzuschauen in 4DX, also mit rüttelnden Sitzen und Wasser, das einem ins Gesicht spritzt und Wärme und Windsensoren und so weiter. Also das war ein Riesenspektakel. Da haben wir Mortal Kombat gesehen. Ein Kulturfilm, ein intellektuell enorm anspruchsvolles Gemetzel. Nein, es hat einfach nur Spaß gemacht. Wir haben einen Jumbo-Becher mit süßen Popcorn, haben wir praktisch bis zur Filmhälfte komplett verzehrt. Und ich habe das irgendwie als so richtig, richtig schönen und Kinoabend so in Erinnerung behalten. Und das gibt's ja, es ist ja eigentlich jetzt jede Woche, dass ich mit den Kindern Gelegenheit habe, so 1:1 Zeit zu verbringen. Und ich habe das ganz besonders genossen.
Cool. Du hast mir auch erst gerade erzählt, wie wichtig dir das ist, dass du dafür jetzt dir auch Zeit nimmst. Und natürlich toll, wenn das dein Highlight ist in der letzten Woche. Ja, ich habe leider dann die schwierige Aufgabe, jetzt ein Stoßgebet mitzubringen, aber heute ist das gar nicht so schwierig.
Stoßgebet!
Ja, mein Stoßgebet betrifft wirklich ganz exakt den heutigen Tag, den du zu einem großen Teil miterlebt hast. Es war wirklich so fast leere Agenda, weißt du, am Morgen, als ich ins Büro gekommen bin. Habe auch ganz optimistisch die Sporttasche schon gepackt gehabt und mitgebracht und mir gedacht, ja, ich kann dann noch entscheiden, ob ich das eher am Morgen noch reinpacke, das Sportprogramm, oder eher dann am Nachmittag. Zeit ist ja sowieso genug. Ich habe zwar viel Schreibarbeiten, aber das kann ich mir selbst einteilen, und how little did I know, wir nehmen jetzt genau um 4:45 auf, wollten eigentlich mal um 3 loslegen und das zeigt einfach, wie voll dieser Tag war, ohne echte Pause bis hierhin. Und ich habe dann wirklich gedacht, dass als wir nach unserer letzten Sitzung da jetzt zusammengekommen sind im Podcast-Studio, habe ich gedacht, hey, hilf, dass ich irgendwie den Kopf und die Zunge und alles, was dazugehört, so weit zusammenbehalten kann, dass das noch eine Aufnahme gibt heute. Aber ich weiß, dass das bei dir so ist, dass sobald man den Record-Knopf drückt, kommen die Lebensgeister zurück, und so langsam fühle ich das auch.
Ach, sehr schön, sehr schön. Ich habe mir nämlich auch schon Sorgen gemacht, aber nicht nur um dich, sondern auch um meine Konzentration, weil heute, es ging mir ganz ähnlich, und es gibt so Tage, wo man das Gefühl hat, ich habe eigentlich quasi die Energie der halben Woche schon rausgehauen.
Schade, wenn das Montag ist, oder?
Genau. Ja, genau.
Ja. Jo.
Ja, wir sind beim Thema der Woche.
Thema der Woche.
Ja, und das Thema der Woche muss einen ganz kurzen Rückblick aufnehmen, weil sonst versteht man gar nicht, wie wir das eigentlich meinen, wenn man sagt, christlicher Glaube als Widerstandskraft. Als Widerstandskraft, wogegen denn eigentlich, könnte man fragen. Mhm. Wogegen muss denn dieser christliche Glaube widerständig sein? Und das ist schon erwähnt, wir haben eine Trilogie geplant. Das ist jetzt der dritte Teil. Also wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gehört habt, gerne da reinhören. Die erste Folge war zu Peter Thiel, die Apokalypse aus dem Silicon Valley. Und wir haben dann weitergemacht mit der Apokalypse, das Betriebssystem der evangelikalen Rechten. Und uns ist beiden aufgefallen, dass es im Moment in der politischen und machtmäßigen Verzweckung des christlichen Glaubens stark apokalyptische Züge gibt. Mhm. Ja, eschatologische Bilder, die benutzt werden, Motive, die aufgeladen werden zur Instrumentalisierung. Aber man muss das nicht nur so zynisch sehen, sondern tatsächlich auch Bilder, die geglaubt werden und dann eine Wirkung entfalten. Und haben eigentlich von Anfang an gedacht, wir wollen dann in einer dritten Folge mal zusammenziehen, was ist eigentlich problematisch an diesen Bildern, die da sind? Was ist die gemeinsame Struktur, die sie verbindet? Und wie könnte man das besser machen? Manu, lass uns mal vielleicht anfangen mit der letzten Folge, also dem evangelikal geprägten Fundamentalismus und Nationalismus. Versuch nochmal ganz kurz vielleicht zu umreißen, wie läuft dieses Programm und was ist problematisch?
Also ich habe in der letzten Folge versucht zu zeigen, wie prominent eigentlich apokalyptisches, endzeitliches Denken im Evangelikalismus überhaupt ist, also wie durchgängig sich diese Art des Glaubens vor dem, nicht unbedingt immer vor dem Abgrund, aber auf jeden Fall vor der Aussicht auf das Ende der Tage, wie durchgehend sich das durchzieht im Evangelikalismus. Und in den letzten Jahrzehnten fällt auf, dass nicht nur dieses Endzeitdenken, dieses Rechnen mit der baldigen entweder Wiederkunft Christi oder Entrückung oder der baldigen Zuspitzung der Ereignisse bis hin zum letzten Gericht, wie stark das nochmal Fahrt aufgenommen hat, sondern auch, dass es eben sehr stark politisch aufgeladen wird. Gerade die letzten Jahre, natürlich sind die beiden Präsidentschaften von Trump ein wichtiges Stichwort oder eine wichtige Zäsur auch in der Hinsicht, dass Apokalyptik zur Mobilisierungsmaschine wird, nicht nur so, wie ich das früher in meinen evangelikalen Jugendjahren auch noch erlebt habe, also nicht nur Mobilisierung zur Mission und Evangelisation, das kennt man im Evangelikalismus und sogar bis zurück auf den Pietismus kennt man das schon lange, dass man sagt, Christus kommt bald wieder, die Wiederkunft Christi steht kurz bevor, lass uns noch so viele Menschen retten und quasi die Hölle plündern und den Himmel bevölkern, weil das Ende nah ist und so. Dieses Motiv, also Mobilisierung durch Apokalyptik im missionarischen, evangelistischen Sinne, das gibt es schon lange. Aber was neu ist, ist jetzt wirklich, dass man das auch sehr stark politisiert benutzt.
Und wir haben ja auch gesehen, dass es durchaus wirkmächtige soziale Bewegungen gab innerhalb der evangelikalen Freikirchenstruktur, gerade im Third Great Awakening, also Ende des, eigentlich Ende des 19. Ja. Jahrhunderts. Und da war ja die Idee, ja, die Wiederkunft Christi muss auch vorbereitet werden. Es gibt auch etwas, was wir hier auf der Erde zu tun haben, um uns vorzubereiten. Und das hat dann gerade im Bereich von Menschenrechten, von dem Verbot, andere sogenannte Rassen, die es ja eigentlich nicht gibt, zu diskriminieren oder Frauen zu diskriminieren, auch zu großen Verbesserungen geführt. Ja. Also es war nicht immer ausgemacht, dass quasi die reaktionäre, gegen das progressive gerichtete Seite jetzt unbedingt bei den Evangelikalen, bei den Freikirchen liegt, sondern es gab da auch wirklich soziale Bewegungen, die angestoßen worden sind.
Also das hat große Mobilisierungskräfte auch freigegeben. gelegt. Das lässt sich auch ganz einfach nachvollziehen, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es bald fertig, dass die Geschichte kommt an ihr Ende. Jetzt erfüllen sich quasi die Prophezeiungen der letzten Tage in der Bibel, dass man dann nochmal mit größerem Effort und mit einem größeren Sendungsbewusstsein an die Sache rangeht und sagt, jetzt kommt es wirklich drauf an, ist völlig nachvollziehbar. Was die letzten Jahre, find ich schon neu ist in dieser Zuspitzung, ist dieser politische und sogar christlich-nationalistische Einschlag, den diese Mobilisierungsbemühungen annehmen, jetzt in den USA vor allem, dass man diese Träume hegt einer christlichen Nation, der Amerikas als einer von Gott erwählten Nation, die eben zur Erfüllung christlicher Prophetien, zur Erfüllung der Endzeitszenarien beiträgt, bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen, bis hin zum Irankrieg, den man dann als apokalyptischen endzeitlichen Kampf um Israel framed. Also das ist schon, diese Zuspitzung ist neu, dass man das verbindet mit einem sehr starken, eigentlich mit einer Heilsvision über nationalistische, über christlich-nationalistische Einflussnahme.
Ja, genau. Ja, in der Folge davor haben wir auch über eine wirkmächtige apokalyptische Idee gesprochen. Es ging da um Peter Thiel und sein Umfeld. Und auch die deuten die Gegenwart und die Politik in der Gegenwart apokalyptisch. Ausgangspunkt ist eigentlich die Beobachtung zu sagen, mit Apokalypse ist zunächst mal gar nicht irgendein religiöses Hirngespinst gemeint, sondern das bezeichnet etwas ganz Konkretes in der Welt, nämlich die Möglichkeit eines Atomkrieges, die Möglichkeit, dass wir eine KI entwickeln, die uns entgleitet, die sich gegen uns richten kann, die Klimakrise, die Biotechnologie, die so eingesetzt werden könnte, dass sie menschenunfreundlich ist, dass sie lebensunfreundlich ist, globale Instabilitäten, die sich zeigen, und daraus wird jetzt aber Peter Thiel nicht zum großen Warner vor diesen Entwicklungen und möchte die Technologie und die politischen Möglichkeiten, die sich mit ihr verbinden, einhegen, sondern er deutet das in einem Dreierschema und würde sagen, Armageddon, das meint eigentlich der Bevorstand der technologischen, der biologischen, der politischen Selbstvernichtung der Menschheit und ihrer Erde. Der Antichrist, das ist nun nicht irgendein gehörnter Teufel, der kommt und uns Angst einjagt, sondern das ist eine globale Ordnungsmacht, die im Namen von Frieden und Sicherheit, Freiheit und Innovation opfert. Und das bedeutet, dass uns dann das Gegengewicht fehlt, um wiederum mit technologischen, fortschrittlichen Mitteln dieses Armageddon aufzuhalten und zu verzögern oder bestenfalls sogar zurückzudrängen. Das Katechon nun, das ist diese Gegenmacht, nämlich die Gegenmacht nicht gegen das Armageddon, also nicht gegen die Möglichkeit der technologischen oder biologischen oder politischen Selbstvernichtung, sondern die Gegenmacht gegen den Antichristen, also jene Ordnungsmacht, die unter dem Versprechen von Frieden und Sicherheit bereit ist, unsere Freiheit und Innovationsfähigkeit zu opfern. Und das ist jetzt in Kürze zusammengefasst das Thielsche Programm quasi, das auf Apokalypse abzielt. Wir haben dann auch gesehen, dass das sehr problematisch ist, weil Thiel zwar tatsächlich die Gefahr einer falschen Erlösung, eines falschen religiösen Versprechens durch Politik und Staat erkennt und da auch wirklich scharf ist, aber bei dem ganzen Tech-Messianismus, bei der Kapitalmacht, bei der militärischen KI, bei der privatstaatlichen Überwachungsinfrastruktur irgendwie blind zu sein scheint. Und da haben wir Anfragen dran gestellt. Manu, wenn wir jetzt beides zusammenziehen, Peter Thiel auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann diese evangelikal-nationalistischen Endzeitbilder. Würdest du sagen, das sind jetzt wirklich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe? Oder gibt es da auch eine gemeinsame Tiefenstruktur, etwas, was die beiden verbindet?
Also in manchen Dingen sind sie wirklich sehr unterschiedlich und argumentieren auch unterschiedlich. Und doch glaube ich, es gibt eben ganz signifikante Gemeinsamkeiten. Das eine ist schon deutlich geworden, mit der ganzen apokalyptischen Sprache kann man natürlich sagen, sowohl die Thiel-Apokalypse als auch die apokalyptischen Vorstellungen der rechten Evangelikalen oder der christlichen Nationalisten, die bewirtschaften eigentlich Ängste, die da sind. Das ist ja auch dann der Realitätsbezug. Es ist ja nicht völlig herbeischwadroniert, wenn man von apokalyptischen Szenarien spricht. Wir reden von einer Polykrise. Wir sind immer noch unter dem Eindruck von verschiedenen Kriegen, mit denen wir kaum mehr gerechnet hätten. Klimakrise ist quasi auch am Horizont und so weiter. Also es ist ja nicht völlig herbeigeredet. Und mit diesen Ängsten einer Verdüsterung der Zukunftsaussichten, mit diesen Ängsten wirtschaften diese beiden Visionen ganz, ganz erfolgreich. Und sie setzen diesen Ängsten ein Erlösungsversprechen entgegen. Das hast du schon angedeutet bei Peter Thiel. Da geht es ganz stark um eigentlich eine technologische Erlösung und ein Erlösungsversprechen durch Unternehmer, durch Milliardäre, die wissen, wie man ein Unternehmen führt und auch eigentlich wüssten, wie man Staaten führt und wie man sie eben so in die Hand nimmt, dass der Antichrist an Boden verliert. Also hier ist ein stark unternehmerisches und technokratisches Erlösungsversprechen dahinter. Und bei den Evangelikalen ist es dann eher diese Idee eines christlichen Staates, der das Böse zurückdrängt, die Auswüchse einer säkularen Kultur zurückdrängt und zurückabwickelt, was da errungen wurde und wieder einen christlichen Staat herstellt. Also in beiden sehr unterschiedlichen Konzepten ist eigentlich ein ganz, ganz starkes Erlösungsversprechen verbaut. Das muss man auch sagen, weil Erlösung ist ja in biblischer, christlicher Sprache sehr positiv belegt, aber dieses Erlösungsversprechen funktioniert an beiden Stellen ganz, ganz entscheidend über Macht. Es geht um Macht.
Ja, und ich glaube, was ganz interessant ist bei beiden Mechanismen ist, dass sie sagen, ja, passt auf, es gibt da diese falschen Erlösungsversprechen, denen ihr aufsitzen könntet.
Ja, genau.
Also bei Peter Thiel die Idee, dass der Antichrist sowas, er sagt es, glaube ich, nicht explizit, aber wenn man das jetzt übersetzt, sowas wie die UNO ist, also die Frieden und Sicherheit herstellen will und uns dann quasi bindet damit, uns die Freiheit nimmt. Wenn wir das jetzt übertragen würden auf die evangelikale Rechte in den USA, wären das wahrscheinlich Demokraten, die irgendwelche verrückten Gesetze oder sogar so etwas wie eine Krankenversicherung für alle durchboxen wollen.
Genau, die woke Ideologie quasi.
Die woke Ideologie. Und das schließt dann eigentlich an etwas an, was auch im Gestus immer wieder stark reproduziert wird, nämlich so diese Ansprache an die eigenen Mitglieder, oder Mitglieder ist schon zu viel gesagt, ich sage mal so, an die eigenen Sympathisanten als eine elitäre Gruppe, die den Durchblick hat in diesem ganzen Wahnsinn. Mhm. Also so diese Idee, wir sehen das, was die anderen nicht sehen. Wir erkennen die Zeichen der Zeit. Wir wissen, wer eigentlich wirklich der Antichrist ist. Und wir verstehen die verborgene Logik der Weltgeschichte. Ich glaube, das ist etwas, was eigentlich beide verbindet und was beide mit anderen Bilder dann auch zu deuten und erklären versuchen. Aber es geht schon darum, dass die eigene Gruppe, diejenigen, die zustimmen, das sind schon fast so was wie Eingeweihte, die jetzt quasi wach werden, während die anderen noch schlafen. Und ich glaube, da zeigt sich auch, wo diese Apokalyptik dann tatsächlich politisch wahnsinnig wirkmächtig wird, nämlich indem sie ein politisches Subjekt adressieren kann, das jetzt in einer besonderen Verantwortung aufgrund einer besonderen Notlage steht, weil sie ja erkannt haben, was eigentlich schiefläuft.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil wir von hier eigentlich auch auf die Frage zu sprechen kommen können, die wir ja auch angekündigt haben in den letzten beiden Folgen. Was wäre eine gesunde Form christlicher Apokalyptik, oder kann Apokalyptik überhaupt etwas leisten, ohne in diese Extreme zu fallen, wie wir sie jetzt entwickelt oder entfaltet haben in den letzten Folgen.
Und dazu hat uns ja auch ein Hörer geschrieben, ja, der gesagt hat, ja, ihr habt jetzt da wirklich ziemlich krasse Positionen genannt, das sind ja Extreme, aber was kann man jetzt aus einem gemäßigten Christentum dem eigentlich entgegensetzen?
Ja, und dem auch theologisch entgegensetzen. Und was du vorhin ausgeführt hast, das ist ja tatsächlich eigentlich ein, nicht nur ein Grundzug der Apokalyptik, sondern eigentlich die Wortbedeutung von Apokalypse, hast du vorhin gesagt, es wird so eine Enthüllung, ein Durchblick.
Es gibt quasi Eingeweihte.
Ja, genau. Und die Apokalypse, das ist ja eigentlich, heißt das ja eben Offenbarung, Offenlegung, Entschleierung. Hier wird etwas aufgedeckt und der entscheidende, ich würde jetzt, um gerade mal inhaltlich auf den Punkt zu kommen, ich glaube, eine ganz entscheidende Qualität einer gesunden christlichen Apokalyptik wäre eben zu sagen, ja, es wird etwas aufgedeckt in der Offenbarung, ganz entscheidend, dass es wird hier inmitten des römischen Imperiums in Verfolgungssituationen, in denen Christen alle möglichen Repressionen zu befürchten hatten für ihren Glauben und in denen die römische Übermacht so überwältigend war. Und in diesem Kontext wird jetzt der Vorhang über dem Himmel weggezogen und ein Blick in die Welt Gottes gewagt. Und anfangs sieht es so aus, als ob da eigentlich nur das römische Imperium verdoppelt würde. Da ist ein Thron und dann sind 24 Älteste und die beten an.
Über die Johannesapokalypse.
Genau, das sind die Johannesapokalypse, die Johannesoffenbarung, die ja in wilden Bildern, also das ist wirklich so ganz nahe an einem LSD-Fiebertraum, was hier entfaltet wird. Das ist teilweise auch zutiefst verstörend, aber da wird ein Bild eines göttlichen Thronsaales wird dann freigelegt und anfangs klingt es, als ob hier einfach das römische Imperium nochmal auf Steroiden in göttlich, in absolut allmächtig aufgedeckt wird und dann ist plötzlich im Zentrum auf diesem Thron sitzt ein Lamm, ein geschlachtetes Lamm. Und dann wird quasi fast schon humoristisch oder parodistisch wird eigentlich die ganze Logik des Imperiums eigentlich unterwandert und es wird eben gezeigt, es geht nicht um am letzten Endes, die Geschichte wird entschieden nicht durch den Kampf der imperialen Mächte, sondern durch eine sich selbst hingebende Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet. So, das ist
ja, und jetzt sind wir an einem ganz spannenden Punkt, ja, oder Manu? Weil ich glaube, dass sich apokalyptisches Denken oft auf so etwas kapriziert wie eine Art Sonderoffenbarung, mhm, die jemandem gegeben worden ist. Mhm. Also quasi die Idee ist dann, dass Johannes im Halbschlaf oder in Trance oder wie auch immer diese Apokalypse empfängt und wir müssen sie jetzt nur entschlüsseln und wenn wir klug genug sind, dann können wir die Zeichen der Zeit deuten und uns dementsprechend verhalten und gehören dann zu den Eingeweihten. Jetzt, mhm, finde ich aber ganz wichtig zu sagen, genau dieser Mysterienkult, wo man in ein Mysterium eingeweiht wird, war eigentlich gerade nicht der christliche Weg und genau so, wie du jetzt die Apokalypse beschrieben hast, die Johannes-Apokalypse, ist sie das eben auch nicht, sondern sie ist eigentlich letztendlich eine Ausformulierung von etwas, was damals allen schon bekannt war. Nämlich, dass derjenige, der gekreuzigt worden ist, also das Lamm, das geschlachtet wird, das zur Schlachtbank, mhm, gebracht wird, derjenige ist, der in seiner größten Niederlage, als er am Kreuz hängt und in das Totenreich hinabsteigt, den größten Sieg davon trägt, ja, weil er nämlich auferweckt wird. Und das ist letztendlich nichts anderes dann als die dramatische Ausformulierung dessen, dass quasi unter dem Vorzeichen der Schwäche, der Niederlage, derer, die keine Macht haben, Gottes Reich schlussendlich zur Durchsetzung kommt. Ja. Das erzählt die Johannesapokalypse, oder? Und ich glaube, da ist vielleicht schon ein erstes Zeichen drin für eine gute Apokalypse oder auch für die Frage, wie christlicher Glaube als Widerstandskraft sich entfalten kann. Das ist verwurzelt ist in dem, was Christus für uns und diese Welt ist.
Ja.
Oder? Also nicht zuerst das große Geschwafel vom Katechon und dem Antichristen und taditata, sondern alle diese Deutungen müssen sich eigentlich messen lassen, ob sie etwas zur Sprache bringen von dem, was da passiert ist am Kreuz, an Karsamstag und an Ostern.
Ja. Ja, sehr gut. Das gefällt mir sehr, weil es auch deutlich macht, und das ist für mich auch ein Zug einer gesunden Apokalyptik oder einer gesunden christlichen Apokalyptik, dass sie sich zuerst auch, wie soll ich das jetzt sagen, dass sie sich zuerst auch gegen mich wendet oder mich selbst auch in Frage stellt. Weil es ist ja kein Zufall, dass quasi der Tech-Milliardär Peter Thiel von einer Apokalypse spricht und die erlösenden Kräfte sind zufälligerweise oder eben nicht zufälligerweise genau diejenigen, die er selber besitzt, nämlich Unternehmertum, Wohlstand und quasi technologisches Know-how. Also er ist quasi, kommt an die Spitze dieser erlösenden Macht zu stehen, und bei den Evangelikalen, oh Wunder, ist es dann der christliche Nationalstaat, in dem sie jetzt zunehmend an Einfluss gewinnen. Also es ist eigentlich diese Art von Apokalypse, diese Art von Durchblick, wie du das gesagt hast, die blickt immer durch und sieht quasi, in Tat und Wahrheit sind wir quasi an der Spitze der Macht einer erlösenden Bewegung. Und so wie du das jetzt gestrickt hast von der Offenbarung her, kann man sagen, eine gesunde christliche Apokalypse stellt mich eigentlich auch selbst in Frage, weil sie nämlich nicht dem römischen Imperium dann die christliche Kirche als Gegenmacht entgegenstellt, die längeren Schwerter und die durchsetzungskräftigeren Mittel hat oder so, sondern sagt, nein, es ist die Kraft einer selbstaufopfernden Liebe, und das ist zu jeder Zeit der Menschheitsgeschichte eine Herausforderung auch für diejenigen, die sie leben wollen. Das katapultiert mich nicht an die Spitze einer imperialen Gegenbewegung, sondern eigentlich beruft es mich zu einem Leben, das dieses Machtspiel gerade nicht mitmacht.
Ja, und ich glaube, da sind wir wirklich an einem ganz interessanten Punkt. Und ich möchte gerne nochmal das Bild aufnehmen, das du gemacht hast von der Offenbarung, wo wir quasi eine Schilderung haben eines Hofstaates, du hast gesagt, einer römischen Armee auf Testosteron, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und wir kommen eigentlich so von den Rändern dieser römischen Armee immer wie mehr ins Zentrum rein. Und das, was dann in diesem Zentrum drin ist, ist eigentlich nichts anderes als der gekreuzigte Gott.
Ja.
Und das ist unglaublich ernüchternd, oder? Weil man würde ja erwarten, da müsste jetzt der wirkliche Thron stehen, da müsste jetzt der souveräne Herrscher sein, der alles so herrlich regiert, aber weit gefehlt, da ist ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Ausgangslage und den Kern eigentlich der Frage, wie christlicher Glaube als Widerstandskraft gelebt und wirksam werden kann, dann gibt es vielleicht drei Optionen, wie sich Menschen zur Welt verhalten können. In einer unübersichtlichen, chaotischen Welt neigen wir dazu zu sagen, alles geht drunter und drüber, wir brauchen Orientierung, und diese Orientierung können wir uns nicht mehr in den normalen Verfahren, wie Macht organisiert wird, wie Güter verteilt werden, organisieren, sondern es herrscht ein Ausnahmezustand. Carl Schmitt, der ganz wichtig ist für Peter Thiel, hat von diesem Ausnahmezustand gesprochen. Und er hat gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.
Ja.
Und das bedeutet auch, dass souverän derjenige ist, der entscheiden kann, dass überhaupt ein Ausnahmezustand herrscht.
Ja.
Und das ist eine Art, mit der Komplexität und Unübersichtlichkeit der Welt umzugehen, dass man ständig einen Ausnahmezustand ausruft und irgendjemandem die Macht gibt, darin führerähnlich, ich will es jetzt gar nicht nur auf den Nationalsozialismus zu beziehen, aber wirklich vom Führerprinzip her, als unhinterfragbare Autorität zu entscheiden. Ja. Das ist eine Art, wie man damit umgehen kann. Eine andere Art ist zu sagen, na ja, das ist sowieso alles einfach ganz ungerecht und wir gehören nie zu denen, die Gerechtigkeit erfahren werden, und man kann defätistisch werden, man kann die Hoffnung verlieren. Und eine dritte Art, und das würde ich eben sagen, ist dann die Art des christlichen Glaubens, wäre zu sagen, nein, es stimmt schon, dass wir in einem Ausnahmezustand sind. Wir leben in einer Welt voller Sünde und Schmerz und es ist nicht unser eigentliches Zuhause. Wir sehen uns nach einem anderen, nach mehr. Aber wir wissen, dass wir das nicht selbst herstellen können, sondern dass es uns nur geschenkt werden kann. Und aus dieser Haltung heraus, also letztendlich da, ja, daraus geleitet, dass man ständig und immer wieder auf dieses Ostern hofft. Also von daher kommt man dann und sagt, nein, wir akzeptieren niemanden und gar nichts, was sich an die Stelle setzt, wo man im Ausnahmezustand wie ein Diktator herrschen und regieren kann. Niemand darf diese uneingeschränkte Macht haben. Und Christen können das so tun, dass sie sagen, ja, ihr habt diese Macht verliehen bekommen für jetzt, für vorläufig, aber ihr werdet einmal alle vor dem Gericht Gottes stehen. Oder sie können es so stricken, dass sie sagen, ja, aber auch noch, indem dir Gott diese Macht gegeben hat, verfügt er über dein Leben und kann dich steuern und kann dich kontrollieren. Es gibt x Bilder, die man dazu haben kann, aber ich glaube, das ist ein ganz krasses, wichtiges, christliches Hoffnungsmoment, zu sagen, nein, es gibt niemanden, der souverän über den Ausnahmezustand entscheidet, außer Gott selbst.
Ja.
Und der hat diesen Ausnahmezustand schon überwunden. Also dieses in der Welt habt ihr Angst, siehe, ich habe die Welt überwunden. Das ist eigentlich genau das, was die christliche Hoffnung in Nutze zusammenfasst.
Ja, ja. Ja, sehr schön. Und deshalb könnte man auch sagen, christliche Apokalyptik oder eine gesunde Lehre von der Endzeit oder den letzten Tagen ist eigentlich im wortwörtlichen Sinne eine Enthüllung oder sogar eine Enttäuschung von falschen Heilsversprechen und entzaubert die Imperien dieser Welt. Also es ist gerade nicht, also in einem gesunden Sinne ist Apokalyptik gerade nicht dieser Durchblick, der mir jetzt mit letzter Gewissheit sagt, ich stehe auf der richtigen Seite, ich spiele im richtigen Team. Gott sei Dank bin ich Republikaner oder bin ich was auch immer. Gott sei Dank quasi gehöre ich jetzt zu dieser Macht, die auch mit göttlichem Siegel den Sieg davontragen wird, sondern es ist eine Entzauberung der Imperien und gleichzeitig auch hält sie diese Hoffnung wach, dass die Welt eben nicht diesen Mächten gehört und letztlich nicht nur von ihnen bestimmt wird, die jetzt so scheinbar alles in der Hand haben und die Geschicke lenken. Also durch dieses Wegziehen des Vorhangs und diesen Blick auf eine andere Dimension, auf die Dimension Gottes, wird schon auch deutlich gemacht, was hier passiert und diese Spiralen der Gewalt und der Vergeltung und der Selbstdurchsetzung und all das, das ist nicht das ganze Spiel, das ist nicht die ganze Geschichte. Und dass jetzt in christlicher Weise eben dann nicht eine umso gewalttätigere und mächtigere Gottesgeschichte entgegengesetzt wird, sondern dass es daneben heißt, siehe, der Löwe aus dem Stamme Judas und dann sitzt da ein Lamm, ein geschlachtetes. Das finde ich schon eine unglaublich starke Pointe.
Ja, das finde ich auch. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, ja, ist das einfach nur eine schöne Idee oder findet das auch irgendwo in der Welt statt? Mhm. Also hat das irgendwie auch eine Wirksamkeit? Und ich habe mir so zur Vorbereitung, und ich weiß, dass du das auch gemacht hast, so ein paar Figuren überlegt, die exemplarisch für etwas stehen, was diese christliche Hoffnung als ein echtes Gegengewicht zum Ausdruck bringt. Ganz bekannt ist natürlich Marianne Edgar-Budde. Sie ist Bischöfin der Episkopaldiözese in Washington und ist die erste Frau in diesem Amt. Und weil das in Washington ist, ist sie natürlich auch sehr nahe am politischen Machtzentrum der USA. So richtig berühmt wurde sie bei ihrer Predigt beim National Prayer Service am 21. Januar 2025. Sie hat Trump aufgefordert, have mercy, und hat ihn um Barmherzigkeit gegenüber LGBTQ+-Menschen, Migrantinnen, Migranten, Familien, die Angst vor Abschiebung haben, gebeten. Trump hat öffentlich zwar scharf darauf reagiert und hat diese Predigt als eine schlechte Predigt und die Bischöfin als eine schlechte Bischöfin taxiert, aber ihr Beitrag hatte echtes Gewicht. Denn sie hat sich nicht einfach dieser Politik verweigert, also dem Politischen überhaupt verweigert, sondern sie hat sich ihm mutig entgegengestellt, indem sie jedes Mitgehen, jede Komplizenschaft verweigert hat und in einer absolut nicht triumphalen, sondern wirklich demütigen Sprache, pastoral, prophetisch um Barmherzigkeit gebittet hat, Angst gezeigt hat, betont hat, wie wichtig Würde, Wahrheit und Schutz sind. Und damit hat sie die christliche Rede aus dieser ganzen Herrschaftssprache herausgehoben, war aber gerade darin besonders wirkmächtig. Und ich finde, dass sie ein super gutes Beispiel ist für eine glaubwürdige prophetische Rede, ja, die christlichen Glauben zum Ausdruck bringt.
Ja, absolut. Also ich finde, man kann, es ist wirklich so, dass es ist das Gegenbild zu dem, was in Trump und anderen autoritären Führungsfiguren entgegenkommt, weil sie gerade nicht, ich glaube, der Modus ihrer Rede und die Haltung, mit der sie sie gehalten hat und die Sprache, die sie gewählt hat, das gehört alles mit dazu. Sie ist gerade nicht, sie hat nicht quasi ihre Kanzel missbraucht, was man ihr später zuhauf dann vorgeworfen hat, aber sie hat nicht ihre Kanzel missbraucht, um dann gegen Trump zu poltern und um ihn dann in seinen Platz zu verweisen oder im Namen Gottes zu verurteilen und weiß ich was. Sie hat auch nicht irgendwie ihre Kirchenmacht quasi in einem virtuellen Armdrücken mit der staatlichen Macht des Präsidenten irgendwie gemessen oder so. Sie ist in einem bittenden, sogar zeitweise in einem flehenden Tonfall ist sie aufgetreten, nicht für sich, und sie ist nicht eingetreten für die Spielräume ihrer Kirche und whatever. Sie ist eingetreten für andere Menschen, für schwache Menschen, für Leute, Leute, von denen sie befürchtet hat, dass sie unter dieser Regierung ihre Stimme völlig verlieren. Und sie hat ihre Stimme genutzt, um das Schicksal dieser Menschen in Erinnerung zu rufen und sie stark zu machen. Es war eine andere Flughöhe. Mir kommt da Michelle Obama in den Sinn, when they go low, we go high. Also es war wirklich so, sie hat sich geweigert, jetzt dieselbe Sprache und diese Kraftausdrücke und dieses Beleidigen und dieses aggressive Name-Calling und so. Das hat sie gerade nicht
gemacht. Das hat sie nicht gemacht, und gerade als Kontrast zu all diesem Bonzenhaften, zu diesem Großspurigen, was da inszeniert worden ist, auch an diesem Tag, hat sie mit dem Keyword Barmherzigkeit, ja, Mercy, eine Sprache gefunden, die unheimlich kraftvoll war, ohne dass sie genau diese Polemik gemacht hat. Ja.
Und deshalb war es auch es war nicht ein performativer Widerspruch. Weißt du, man könnte auch sich Trump im Namen Gottes entgegensetzen in einer Art und Weise, die eigentlich durchstreicht, was man selber sagen möchte, wenn man ihn dann selber beleidigt. Und das, ich sag mal, ich wäre ganz sicher in Gefahr, hätte ich die Möglichkeit, eine solche Rede zu schwingen, in Gefahr, mir quasi selber ins Knie zu schießen, weil wenn man das dann in einer Aggressivität und mit einem Hass und mit einem Durchsetzungswillen tut, wenn man eine Sprache wählt, die Würde des Gegenübers auch nicht achtet, dann unterläuft man seine eigene Botschaft und sein Anliegen, und das hat sie gerade nicht gemacht. Also das wäre für mich auch Endzeitprophetie im allerbesten Sinne gewesen. Cool. Ja.
Ja, wir haben uns auf eine zweite Figur geeinigt, James Tallarico. Manu, wofür steht er für dich?
ja, also das Bewundernswerte bei ihm finde ich, er ist ja auch Politiker, Demokrat in Texas, im Repräsentantenhaus von Texas und ist eben Kandidat für den Senatssitz im amerikanischen Senat. Und er hat ja die Vorwahlen in Texas gewonnen, was wirklich ein Skandal oder eine große Überraschung ist.
Gewinnt man in Texas gar nichts.
Ja. Und das Bemerkenswerte bei ihm finde ich, dass er sehr, sehr öffentlich und sehr klar als Christ auch auftritt, dass er auch seinen Glauben überhaupt nicht versteckt, sondern auch seine politischen Überzeugungen durchaus in Verbindung bringt mit seinem Glauben, dass er aber in einer großen Konsequenz eigentlich ausgehend von der Bergpredigt und von den Jesusworten, ausgehend von diesem Gedanken der Nächstenliebe, den Glauben eben nicht, zumindest in meiner Wahrnehmung, den Glauben nicht instrumentalisiert oder munitioniert, um seine Feinde abzuschießen und sich auch ziemlich konsequent, also er ist intelligent und er kann auch mal spitz antworten, aber ziemlich konsequent sich eigentlich diesem Spiel widersetzt, den anderen den Glauben abzusprechen oder sie mit Bibelstellen im Gepäck abzuschießen. Ich finde auch bei ihm, dass er kongruent ist in seiner Haltung und in seiner Sprache mit seiner Botschaft. Aus diesem Grund wird er aber auch von Republikanern teilweise abgrundtief gehasst. Also ich habe wirklich Memes gesehen, die ihn als Antichristen ausweisen und so, also ganz wüst. Aber ich finde es beeindruckend, die Art, wie er Glaube und sein politisches Leben verbindet.
Ja, und ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass er taktisch einfach entschieden hat, dass er jetzt die Bibel quasi von den Rechten zurückholen muss, um rechte Stimmen zu gewinnen. Ja, ja. Das ist eine Grundüberzeugung, die ihn schon lange prägt, dass es beim Evangelium tatsächlich auch um so etwas wie menschliche und soziale Gerechtigkeit geht, also um ein Recht auf Bildung, die einen nicht verschuldet, um mentale Gesundheit, Jugend, die Orte braucht, wo sie sich aufhalten und ausprobieren kann. Und dann aber auch Themen wie Kinderbetreuung, die organisiert werden muss. Und ich glaube, das ist wirklich interessant, dass er Bibel, Moral etc. nicht diesen religiösen Rechten überlässt, sondern sagt, ja, wenn ihr wirklich Christus meint, wenn ihr wirklich über christlichen Glauben sprechen wollt, dann geht es da nicht um eine Staatsreligion, nicht um einen Nationalismus, sondern um einen Menschheitsgedanken. Es geht nicht um Dominanz oder kulturelle Besitzstand, Wahrung, einen Kulturkampf, sondern es geht um Nächstenliebe, Schutz der Armen, Gerechtigkeit, wenn es um Bildungschancen geht und auch eine Begrenzung, eine Selbstbegrenzung von innen, von politischer Macht. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, auch wenn er drüber spricht, dass die 10 Gebote, die man in Texas in den Schulzimmern aufhängen wollte, da hat er sich ja dagegen stark gemacht und hat gesagt, gerade das ist doch letztendlich wieder ein Dominanzverhalten unserer Religion, die eigentlich unserer eigenen Religion widerspricht. Also wir dürfen das als Christen aus eigenen Gründen gar nicht wollen. Und ich finde, er ist da wirklich ein sehr interessanter Verfechter einer Trennung auch von Kirche und Staat aus christlichem Selbstverständnis heraus. Und ich glaube, das macht ihn so gefährlich für die Republikaner und für die religiöse Rechte, weil er ihre Sprache spricht.
Genau, ne? Und ihre Bibel zitiert und manches gegen sie verwendet, was sie eigentlich so selbstverständlich für sich beansprucht haben. Also ich find das auch eine spannende Figur. Ich hoffe, dass er politisch Einfluss gewinnt, einfach weil ich denke, das ist ein gesunder, ja, es ist nicht nur so, oder es ist nicht einfach so, dass ich sage, ich wünsche mir, dass die Demokraten sich durchsetzen, sondern die Art und Weise, wie er sich artikuliert, ist eben nicht so auf Krawall gebürstet und ist auch eigentlich nicht auf Spaltung und Entzweiung und Polarisierung angelegt. Er tritt so auf, dass er eigentlich einen integrativen Willen auch äußert, in einer pluralen Gesellschaft ganz verschiedenen Menschen ein Zuhause zu geben, auch denjenigen, die ihn nicht gewählt haben oder nicht wählen oder die ganz anders vertratet sind. Also ich habe so das Gefühl, diesen Schlag von Menschen, das würde dieser geschundenen Demokratie guttun.
Ja, finde ich auch. Ja, und wir haben eine Person ausgewählt, Amanda Tyler, die jetzt nicht einfach nur für sich als Person steht, sondern für so eine richtige Grassroot-Bewegung. Christians Against Christian Nationalism. Das ist eigentlich eine Form von organisierter Gegenaufklärung. Amanda Tyler haben wir deswegen genommen, weil sie die Geschäftsführerin ist, dieses Baptist Joint Committee for Religious Liberty, und sie ist die leitende Organisatorin von Christians Against Christian Nationalism. Und sie hat eine Kampagne mitgeleitet, schon seit 2019, die wirklich grassroot-mäßig funktioniert und christlichen Nationalismus auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene bekämpft. Und sie ist so eine richtige strategische Denkerin dabei, weil das, was sie tut, ist, sie liefert Bildungsarbeit. Sie erklärt Begriffe. Sie hat lokale Gruppen, die dann als Multiplikatorinnen, Multiplikatoren einerseits agieren und andererseits aber auch ein wichtiges Reservoir sind für Informationen, die sie sammelt. Also zu wissen, was ist eigentlich, wo drückt der Schuh, was beschäftigt die Leute da. Und insgesamt setzt sie sich sehr glaubwürdig gegen eine Verzweckung des Christlichen ein und hat dafür eine wirklich starke Infrastruktur auch geschaffen. Und ich finde, sie ist ein ganz interessantes Beispiel, wenn wir uns fragen, was kann Kirche oder was können kirchliche Strukturen auch gegen eine solche Verzweckung, wie wir sie im christlichen Nationalismus erleben, beisteuern und tun.
Ja, und warum nennen wir diese Personen? Wir müssen vielleicht eine Transferleistung versuchen, auch über den großen Teich nach Europa oder in die Schweiz. Also das sind für uns Beispiele von Menschen, von überzeugten Christinnen und Christen, für die ihr Glaube durchaus eine Rolle spielt, auch im Blick auf die Art, wie sie Politik oder sich politisch einsetzen, die aber unseres Erachtens nicht in diese Falle tappen, den Glauben vor ihre eigene Agenda zu spannen oder vor ihren Karren zu spannen und damit eine Gegenmacht zu bilden im Sinne einer Selbstdurchsetzung gegen anderes, und die aber auch nicht sich so verkriechen in der entmutigten Einsicht, ja, wir können ja doch eh nichts ausrichten, das römische Imperium ist zu stark oder eben das amerikanische Imperium oder die antichristlichen Gegenkräfte, die übernehmen jetzt, wir haben eigentlich überhaupt nichts mehr auszurichten, sondern das sind alles Leute, die den Mut und auch den Werf und die Leidenschaft haben, sich einzusetzen und durchaus auch Menschen zu mobilisieren, aber auf eine Art und Weise, die nicht machtförmig ist.
Ja, Manu, jetzt hast du selbst schon angesprochen, dass das aber auch eine Transferleistung braucht, wenn wir das zu uns nehmen. Und ich glaube, ja, bei aller Vorsicht würde ich jetzt sagen, so richtig dominierend ist bei uns eigentlich die christliche oder die kirchliche Verzweckung jetzt selten durch starke apokalyptische Bilder. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt das auch. Aber ich glaube, bei uns ist die Gefahr eigentlich eher die, dass wir Christentum mit christlichen Werten und von da aus mit einer bestimmten Moral so stark identifizieren, dass wir ein klares Innen und Außen, ja, wer gehört dazu und wer nicht, beschreiben können, so dass das Christentum hier eher in der Gefahr steht, identitär zu werden. Mhm. Und zwar nicht im Sinne eines Identitätsangebots, wir sind irgendwie mit Christus gestorben und mit ihm in der Taufe verbunden oder sowas, sondern eher im Gedanken, was man sagen würde, naja, ist doch ganz klar, was das Evangelium will, was das Gute ist. Und jetzt ist die Frage, gehörst du dazu oder nicht? Mhm. Und da richtet sich das einerseits politisch dann manchmal ganz klar gegen Parteiprogramme, gegen auch Exponentinnen und Exponenten von Parteien. Wir haben jetzt zwei Kirchen in Deutschland, die gesagt haben, ja, also AfD wählen und Mitglied sein bei uns, das ist echt schwierig. Also nicht, dass die jetzt ein Ausschlussverfahren da anstrengen würden, aber das sind ja dann schon auch, will ich jetzt mal sagen, schon sehr weitreichende, klare Maßstäbe, die man aus dem Christentum ableiten kann, aus dem christlichen Glauben ableiten kann, um zu sagen, wer da jetzt noch salonfähig ist und wer nicht.
Ja, das ist ein heikles Thema, zu dem ich jetzt als Schweizer quasi mit Blick über die Grenze wahrscheinlich mich nur vorsichtig äußern sollte.
Ja, aber du kannst ja was zur Schweiz sagen, oder? Weil, ja, weil auch hier haben wir ja immer wieder die starke Idee, dass es bestimmte Initiativen, bestimmte politische Diskussionen gibt, zu denen die Kirche doch mal klar sagen sollte, was das Christliche ist.
Und wir haben hier natürlich, wir haben jetzt nicht ein direktes Äquivalent zur AfD, aber wir haben die SVP als deutlich konservativ rechtsgerichtete Partei und wir haben, das ist dann vielleicht das Paradoxe noch, wir haben, oder das Spannungsvolle, wir haben ja mit der EDU zum Beispiel eine Partei, die wirklich nochmal in vielen Fragen deutlich rechts von der SVP positioniert ist, die aber ganz besonders viele Christen und Christinnen unter sich vereint. Also das ist eine unter Christinnen und Christen oder gerade bei evangelikalen Hochreligiösen durchaus eine beliebte Partei. Da kommen also deutlich rechte und auch rechtspopulistische Motive. Wenn man sich da mal die Website anschaut, dann wird ziemlich deutlich, wo der Wind weht, durchweht. Also, ja. Da wird ganz stark mit der Angst vor Islamisierung Europas gearbeitet.
Das wäre jetzt wieder eine Verbindung, oder? Dass wir auch da das Schüren von Angst haben.
Ja, genau. Und natürlich auch von dem starken Staat. Da wird gewarnt vor einem Corona-Diktat und so. Also das Spezielle dort ist, dass sich da eben sehr, sehr rechte und auch rechtspopulistische Motive bei vielen mit einer starken Glaubensüberzeugung verbinden.
Ja, okay. Aber es ist ja jetzt schon interessant, oder, wie schnell wir bei der Gefahr oder dem, was nicht gut ist, jetzt gerade bei der SVP landen. Mhm. Ich möchte mich gerne ein bisschen streiten mit dir. Und ich behaupte mal, es gibt bei uns zwei große Gefährdungen, was die Verzweckung des christlichen Glaubens angeht. Mit der ersten Verzweckung schließe ich gleich bei dem an, was du jetzt ausgeführt hast, also diesen, ja, vielleicht rechtspopulistischen Tendenzen, diesen konservativ gemeinten Tendenzen und würde sagen, ja, das erste Einfallstor für die Verzweckung des Christlichen in unseren Gesellschaften ist die Idee der Schöpfungsordnung. Also man hat quasi das Gefühl, der liebe Gott hat in seiner Weisheit die Welt geschaffen, hat das eingerichtet, er hat zwei Geschlechter geschaffen, die er richtig gut findet und alles andere gibt's eigentlich nicht. Und dann hat er entschieden, dass dort geheiratet werden soll, dass es eine Ehe geben soll, dass die sich vermehren sollen, etc. etc. Und das ist so eine triviale Art von Schöpfungsordnung, die dann doch ziemlich maßgeblich ist, wenn es um, sag jetzt mal, sozialethische Fragen geht, wenn es um die Fragen geht, wer darf mit wem Sex haben, wer darf wen heiraten, etc. Mhm. Das ist aber nur die eine Seite. Ich glaube, es gibt auch die andere Seite und das taucht immer wieder auf unter diesem ominösen Titel, das prophetische Wächteramt. Mhm. Und das prophetische Wächteramt, glaube ich, ist die eher linke Versuchung, das Christentum zu verzwecken, weil es quasi die Idee hat, dass es so etwas gibt wie eine Kirche, die ein Evangelium hat und die für dieses Evangelium einstehen soll, gegen eine Welt, die sich kapitalistisch kalt und böse gebärdet und die Schwächsten vergisst und auf ihnen rumtrampelt. Und das Problem, was ich habe, liegt gar nicht im Inhalt. Also ich würde nicht sagen, dass das Evangelium nicht auch links sein darf. Mhm. Aber das Problem, was ich habe, ist, diese Idee des prophetischen Wächteramts lebt eigentlich von einer Vorstellung, dass die Kirche dem Regenten oder der Herrschaftsordnung gegenübersteht.
Yeah.
Aber wir in einer Demokratie, wir haben ja eigentlich keine Differenz mehr zwischen Kirchenmitglied und Staatsbürgerin oder Staatsbürger. Mhm. Also wir sind immer schon beides zugleich. Wir können uns politisch engagieren, wir können unsere Gründe einbringen, wir werden gehört, wir haben Redefreiheit, wir können Initiativen lancieren, wir können Unterschriften sammeln, wir können politisch aktiv sein. Und darin dann nochmal so etwas quasi wie jetzt einen Sonderstatus von Kirchen festhalten zu wollen, die aufgrund einer bestimmten Offenbarung dann doch ein bisschen besser und moralisch abgesicherter wissen, was das Gute ist, das halte ich für die Versuchung von der anderen Seite.
Also mal abgesehen davon, dass es natürlich auch von konservativ und rechtsgerichteten Christinnen und Christen die Berufung auf das prophetische Wächteramt oder so gibt, würde ich sagen, da stimme ich dir zu. Mir ist das auch in reformierten Kreisen immer wieder begegnet. Und da bin ich aber eigentlich ziemlich auf der Linie, die du selber jetzt skizziert hast, weil mir immer auch ein bisschen ein kalter Schauer über den Rücken läuft, wenn Leute mit allzu viel Pathos von diesem prophetischen Wächteramt sprechen, weil ich immer denke, erstens ist ein moralischer Überlegenheitsgestus mit verbaut, den ich einfach nicht mehr teilen kann, weil ich sagen würde, die Kirche hat eigentlich so ziemlich an allen Problemen dieser Gesellschaft ja selber Anteil. Also es ist irgendwie eigenartig, wenn man sich
dann... Die Kirche steht in dieser Gesellschaft als Teil dieser Gesellschaft.
Genau, genau. Und so die Idee, dass man irgendwie Kirche und Gesellschaft gegenüberstellen könnte oder sogar Kirche dann aus einem hoheitlichen, moralischen Übersichtsposten ein Urteil fällen kann über diese Gesellschaft, die doch so kapitalistisch ist oder die doch so übergriffig ist oder so maskulin, toxisch oder was auch immer dann kommt, das lässt sich einfach nicht durchhalten, weil all diese Entwicklungen und all diese Schieflagen und so weiter in der Kirche selber vorkommen, weil die Kirche halt Teil der Gesellschaft ist. Und das zweite Problem, was ich damit noch habe, ist, dass natürlich auch so dieser Gestus oder dieser, es ist auch so ein bisschen die Idee mit verbaut, dass diese säkulare Gesellschaft auch ganz, ganz gut zuhört und ganz ernstlich sich Dinge überlegt, wenn die Kirche auftritt und ihnen etwas ins Stammbuch schreibt. Und das lebt noch so ein bisschen von dieser alten, auch moralischen Deutungshoheit, die die Kirche tatsächlich historisch eine ganze Zeit über beansprucht hat und die sie aber einfach je länger, je mehr definitiv verloren hat. Also es ist nicht so, dass jetzt die ganze Welt oder die ganze Nation in der Schweiz den Atem anhält, weil die Kirche, sei es die katholische oder die evangelische oder Freikirchen, sich anschicken, eine öffentliche Verlautbarung zu machen oder so. Es ist nicht so, dass man uns überhaupt nicht mehr sieht oder hört, Gott sei Dank, aber diese Idee, dass man hier quasi einen kraftvollen Einspruch leisten kann, der alle im Betrieb einhalten lässt, so, das ist doch ein bisschen den Mund zu voll genommen, so.
Ja, das glaube ich auch. Und es fällt, glaube ich, auch hinter das zurück, was zum Beispiel gerade in einer wirklich krisenhaften Zeit, nämlich der Zeit der Barmer theologischen Erklärung, also da sprechen wir jetzt von der Zeit des Zweiten Weltkriegs, im Barmer Bekenntnis festgehalten worden ist, da heißt es, die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, und jetzt kommt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Mhm. Das ist die Beschreibung des Politischen in der Barmer theologischen Erklärung. Und wenn man das mal wirklich ernst nimmt, dann ist da schon drin enthalten, dass das Politische etwas ist, was von Menschen nach dem Maß menschlicher Einsicht und nach menschlichem Vermögen getan wird und dass dazu auch Gewalt gehört in der Umsetzung. Also das ist nicht der reine Ort der reinen Lehre, wo man jetzt quasi durch eine gute Predigt alles ins rechte Lot bringen kann, sondern, und ich sage das jetzt wirklich ganz ohne Zynismus, ist für mich eher ein Ort wie das, was die Bischöfin gemacht hat, Budde, wo man prophetisch quasi hinsteht und um Barmherzigkeit bittet für andere.
Ja.
Also wenn es so etwas gibt wie ein prophetisches Wächteramt, dann ist es nicht das Amt des Schlaumeiers, der weiß, wie es eigentlich sein müsste und was die reine Lehre ist, sondern es wäre ein viel bescheidener Gestus, der sagt, ja, ich weiß, wir leben in einer unerlösten Welt. Auch wir als Kirche sind Teil dieser unerlösten Welt und darin bitten wir um Barmherzigkeit, um Gnade.
Ja, ja. Ja, lass mich den Bogen noch mal kurz zurückschlagen. Du hast ja, als wir den Transfer noch nach Europa angekündigt haben, hast du ja diese Diskussionen um deutsche Kirchen, die eigentlich verlauten lassen, dass sich eine Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche mit der AfD Parteimitgliedschaft oder Zugehörigkeit nicht vereinen lässt.
Also so, oder die um das ganz präzise zu haben, die niedersächsischen und bremischen Kirchenleitungen haben erklärt, dass die AfD für Christinnen und Christen nicht wählbar sei.
Nicht wählbar. Ja, okay. Ja, das ist nochmal ein bisschen differenzierter, als ich es jetzt wiedergegeben habe, weil ich würde aber auch hier, ich würde einfach mit einer gewissen Vorsicht operieren, weil hier wird eine Partei, eine Organisation wird quasi ins Zentrum genommen und zum Kriterium gemacht für das, was sich christlicherseits noch gehört oder nicht gehört. Ich würde das sehr viel lieber auf konkrete Positionen und Überzeugungen zuspitzen. Weißt du, jetzt bei der EDU-Geschichte, ich könnte ja niemals Mitglied oder schon nur Sympathisant der EDU in der Schweiz sein. Und gleichzeitig würde ich mir sicher nicht das Urteil anmaßen, dass ein ernsthafter, gläubiger Christ nicht Teil und nicht Parteigänger der EDU sein könnte. Ich würde dann vielmehr konkret mit Positionen argumentieren und sagen, diese Theorie der Angstmacherei vor der Islamisierung Europas, die ist einerseits aus diesen Gründen völlig alarmistisch und überdreht und andererseits ist sie latent rassistisch oder was auch immer und würde versuchen...
Aber merkst du mal, das ist jetzt total interessant, du argumentierst da, also ich finde das jetzt ja wirklich super, dieses Beispiel, weil du argumentierst eigentlich völlig vernünftig mit einsehbaren Gründen. Also dein Argument ist gerade nicht, dass du sagst, denn in unserem Glauben ist das anders oder in der Bibel steht oder die Kirchengeschichte hat gezeigt, sondern du sagst, das ist alarmistisch, es ist überzogen, es ist nicht angemessen. Und das meine ich genau damit, das sind letztendlich öffentliche Gründe. Und ich finde, die schulden wir uns alle in einer demokratischen Gesellschaft, in einer demokratisch organisierten Gesellschaft, dass man sagen kann, du, wie machst du das eigentlich, dass du AfD wählst? Wie denkst du, dass das eine gute Idee ist? Bitte erklär mir das. Oder zu sagen, wie kannst du das gut finden, was die EDU da will? Mhm. Was geht in deinem Kopf vor? Bitte erklär mir das.
Ja, ja.
Das ist immer legitim.
Ja. Ich meine, ich würde mir einfach auch immer die Möglichkeit offen halten wollen für das Gegenüber, zu erklären, weshalb es in dieser und dieser Partei Teil ist oder damit sympathisiert, weshalb es sich dort und dort so verhalten hat bei der Abstimmung und so. Und da könnten ja auch Antworten kommen wie, ja, ich finde das und das auch nicht gut, ich verurteile das und das auch, aber aus diesen und diesen Gründen, nicht, dass ich jetzt damit das alles rechtfertigen wollte, aber es gibt doch differenziertere Argumente, die man hinter der bloßen binären Logik von, ist er Teil dieser und dieser Partei oder nicht, gar nicht einfangen kann. Und zu dem, was du vorhin gesagt hast, ja, ich würde natürlich auch rational nachvollziehbar und von mir aus auch empirisch abgestützt argumentieren wollen. Selbstverständlich könnte ich das auch mit meinem Glauben verbinden dann. Selbstverständlich könnte ich, wenn man mich fragt, ja, aber ist es dann nicht legitim, wenn wir sagen, die Schweiz den Schweizern und wir kommen zuerst und was da am Mittelmeer mit Geflüchteten passiert, das braucht mich jetzt nicht zu kümmern oder das hat zweiten Rang vor der Frage, ob bei uns jetzt irgendwie das Boot langsam voll ist und so, dann würde ich ja immer noch argumentieren, ja, aber ich fühle mich aus christlicher Glaubensüberzeugung auch, fühle ich mich verpflichtet, nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken vor Menschenrechtsverletzungen oder whatever, was außerhalb unserer Grenzen passiert, das könnte ich schon mit meinem Glauben verbinden, weißt du?
Ja, ich glaube, man kann ganz viel mit seinem Glauben verbinden, aber die Differenz zwischen dem Glauben und was man damit verbinden kann und der Ideologie ist doch die klare Grenzziehung. Also, wenn ich jetzt sage, weißt du, du kannst nicht dieses oder jenes tun und dich Christ nennen, weil letztendlich läuft es darauf hinaus.
Naja.
Oder dann sage ich eigentlich, es gibt etwas, das du politisch tun kannst, was es unmöglich macht, dass du ein Christ oder eine Christin bist. Und ich frage mich einfach, ist das wirklich die Message des Evangeliums? Ist das wirklich das, was da drin steht? Also ich mindestens finde das so nicht.
Ja.
Und ich würde eigentlich sagen, wenn es eine Stärke gibt von Religion, die unersetzbar ist durch das Politische in unserer Gesellschaft, dann ist es das, dass sie Menschen und vielleicht Gott, wenn wir dran glauben, miteinander verbinden kann, auch dort, wo die sich in ganz vielem, was für sie sehr wesentlich ist, sonst nicht einig sind.
Ja.
Also gerade über Unterschiede hinweg, wie man Werte wahrnimmt, über Unterschiede hinweg, wie man politisch tickt oder wovor man Angst hat. Und wenn man das aufgibt, glaube ich, dann ist das der Tod der Volkskirche, bevor alle ausgetreten sind. weil dann wirst du letztendlich zu einer Art politischen Bekenntniskirche.
Ja, ja.
Und ich glaube aber, dass wir das in den USA letztendlich, und deswegen finde ich diese Brücke so interessant, eigentlich auch im Evangelikalismus erleben. Also ich will dir jetzt nichts Böses unterstellen, aber ich würde sagen, vor 20 Jahren hast du wahrscheinlich mit mehr Interesse und Faszination auf die Evangelikalen in den USA geblickt als heute.
Ja.
Und wir haben alle in diesen 20 Jahren eine unglaubliche Verengung auf polarisierende Gesellschaftsthemen erlebt, wo wir uns immer gefragt haben, wirklich, dafür brennt euer Herz. Also das ist das, was ihr jetzt findet, wenn ihr über das Evangelium nachdenkt, wenn ihr zusammen betet, dann geht es wirklich um Abtreibung. Es geht wirklich um darum, dass die Rechte von Homosexuellen oder Transpersonen beschnitten werden müssen. Das ist echt das, was bei euch passiert. Und wir haben gemerkt, das können wir nicht glauben, das können wir nicht mitgehen. Aber genauso schrecklich finde ich es jetzt daraus, dann quasi in der Reaktion nur wieder in die Gegenbewegung zu verfallen, weil wir haben auch genug Gegenbewegung. Auch auf der anderen Seite gibt es genug Ideologie.
Yeah.
Und das, was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass Religion etwas anderes ist als Ideologie und Parteigang.
Ja, genau. Und dass Religion oder christlicher Glaube auch dazu führen kann oder dazu anleiten kann, so eine eigene Milieuverengung auch wieder aufzusprengen. Weil das ist ja was in den USA bei den Evangelikalen, kann man sagen, die Polarisierung und Politisierung der Evangelikalen ist auch ganz stark eine Einhegung in ein bestimmtes Milieu. Und das ist ein Vorwurf, der auch den Volkskirchen in unseren Breitengraden immer wieder gemacht wird, besonders eben der evangelischen Kirche in Deutschland, auch der Reformierten in der Schweiz, so dass es eine gewisse Milieuverengung gibt auf eine links progressive politische Linie. Und wenn man dem allzu schnell nachgibt und das versucht, allzu unvermittelt mit christlichen Überzeugungen gleichzusetzen und zu sagen, ja gut, wir stehen für das und das und das und das, dann ist man in Gefahr, sein eigenes Milieu, seine eigene Sozialisierung eigentlich einfach christlich anzustreichen und zu sagen, wer nicht so ist wie wir, wer nicht in quasi auf gleiche Weise verkabelt ist, dem fehlt dann halt noch etwas zur christlichen Vervollkommnung.
Ja. Und ich glaube tatsächlich, da liegt ein ganz wichtiger Punkt drin, oder? Wenn man mal drauf schaut, wie diese Art von Kommunikation dann funktioniert, und ich meine jetzt wirklich unsere in Westeuropa, Dann ist es so, dass wir dort, wo es um unsere eigenen Positionen geht, quasi die christliche Sprache, die Bibel, all das total zurückdrängen, weil es muss ja für alle einleuchtend und verständlich sein, oder? Und ich glaube, da kann man von Tallarico lernen, dass es durchaus angebracht sein kann, auch zu erklären, warum ich als Christ so ticke, warum ich als Christ Dinge so beurteile und bewerte. Aber, und das ist dann vielleicht das andere, was wir lernen müssten, wir sollten damit nicht sagen, was das Christliche ist, sondern wirklich in dieser Bescheidenheit einer Zeugin, eines Zeugen bleiben und nicht uns als Richter über das Christliche und das Wahre und das Gute aufspielen. Das steht uns nicht zu. Und das ist wirklich immer ein autoritativer Charakter gewesen, der nie zu den Spitzen und zu dem geführt hat, worauf wir im Rückblick auf die Kirchengeschichte stolz sind.
Ja. Ich würde sagen, das war eigentlich ein sehr gutes Schlusswort oder eine Amen der Woche oder willst du noch den Versuch einer komprimierten Zusammenfassung?
Ich will Essenz. Nicht. Ich lasse das so stehen.
Sehr schön.
Manu, es ist jetzt 6:30. Bald.
Ja. Jetzt noch ein Bier und dann.
Ja, ich glaube, ich
ein Weg.
Am Montag schon. Ja. Macht euch keine Sorgen um uns. Das sind alkoholfreie Biere, die wir hier haben. Und uns geht's gut. Ja, aber wirklich also für mich stimmt das. Mir hat dieses Gespräch mit dir jetzt eher wieder Energie zurückgegeben.
Ja,
ich war müde, als wir angefangen haben, Manu.
Ja.
Vielen Dank dafür. Und wir haben jetzt eine Woche vor uns, die zwar auch voll ist und die auch viel mitbringt, die aber niemals voller wird als der heutige Montag. Das heißt, es wird besser. Alles wird besser. Und vielleicht, weil es eine Folge zu Eschatologie und Apokalyptik ja mindestens am Anfang war, gebe ich gerne mit, alles wird gut.
Ja, alles wird gut. Sehr schön. Tschüss.
Ciao. RevLab.